Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute sind die Vorschläge zur Notfallreform, die von Seiten der Vertragsärzte viel Kritik einstecken mussten. Zu den Kritikern gehört auch der Bayerische Hausärzteverband, der kürzlich sogar eigens eine Pressemitteilung zum Thema herausgegeben hat. Und am Telefon begrüße ich jetzt dazu den Vorsitzenden des BHRV, Dr. Wolfgang Ritter. Hallo nach Bayern, Dr. Ritter.
Grüße Gott.
Herr Dr. Ritter, eine kleine Einstiegsfrage. Wann haben Sie das letzte Mal Bereitschaftsdienst gemacht?
Das ist gar nicht lange her, weil wir in der Praxis, wir sind eine große Gemeinschaftspraxis in München, die Sondersituation haben, dass wir eine privat geführte Bereitschaftspraxis hier in unseren Räumen haben. Das heißt, wir haben jedes Wochenende Samstag, Sonntag, Mittwochnachmittag, Freitagnachmittag Bereitschaftspraxis. Und da mache ich regelmäßig Dienst.
Ah ja, also dann ein privat organisierter. Wie ist denn der Bereitschaftsdienst in Bayern generell organisiert? Welche Öffnungszeiten haben da die Bereitschaftsdienstpraxen?
Also in Bayern ist es so, wir sind ja da schon relativ weit mit der Umgestaltung der Bereitschaftsdienstordnung. Bedeutet, es gibt ja einen Sitzdienst und es gibt einen Fahrdienst. Der Fahrdienst muss sich vorstellen, da ist ein Fahrer, der von der KVB gestellt wird, dieser Fahrer mit einem Arzt zusammen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ist da, um Patienten, die eben nicht in die Bereitschaftspraxen kommen können, über Hausbesuche praktisch zu behandeln. Und die zweite Schiene sind dann die Sitzdienste. In ganz Bayern, in sämtlichen Bezirken, haben wir Bereitschaftspraxen über die Kassenärztliche Vereinigung Bayern installiert, hauptsächlich an den Krankenhäusern. Da macht unsere Bereitschaftspraxis, die auch eine offizielle KVB-Bereitschaftspraxis, noch eine Ausnahme. Das ist eher geschichtlich gewachsen, dass wir jetzt nicht an der Klinik sind, aber sonst sind die schon an den Krankenhäusern angedockt. Mhm. Und da machen dann die Ärztinnen und Ärzte am Wochenende noch Dienst.
Mhm. Und in Ihrem Sprengel, also in München, wie viele Bereitschaftsdienstpraxen gibt es dort? Und Sie haben jetzt gesagt, also, Sie sind nicht an die Klinik angedockt, aber die meisten anderen schon. Aber wie viele insgesamt gibt es?
Genau, also in München gibt es 9 Bereitschaftspraxen, die das ganze Stadtgebiet München versorgen. Davon sind 2 Bereitschaftspraxen in privater Hand, aber auch eben KVB-Bereitschaftspraxen. Und es gibt nur 2, die nicht an verschiedenen Kliniken angeschlossen sind.
Mhm. Also damit haben wir jetzt die grundsätzlichen Dinge schon mal geklärt. Dann kommen wir jetzt zu den Plänen für die Notfallreform, die Sie ja Ende der vergangenen Woche so heftig kritisiert haben. Fangen wir vielleicht mal an mit der Basis. Im Zentrum der Planungen stehen ja 2 neue Einrichtungen und damit auch 2 neue Abkürzungen, ILS und INZ, also die integrierten Leitstellen und die integrierten Notfallzentren. Wollen Sie unseren Hörern kurz erläutern, was hinter diesen neuen Begriffen steckt?
Also mal vorweggeschickt, man muss jetzt wissen, dass dieses Papier ein Bundespapier ist von der beratenden Regierungskommission. Ja. Bedeutet, wir in Bayern sind ja schon relativ weit in dem Umsetzungsprozess. Deswegen gehe ich jetzt mal allgemein auf Deutschland, auf diese Ebene etwas höher. Integrierte Leitstellen sollen bedeuten, wenn ich als Patient außerhalb der Öffnungszeiten, das ist später nochmal wichtig, muss man nochmal erläutern, warum das wichtig ist, aber außerhalb der Öffnungszeiten der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ein Problem habe, einen medizinischen Behandlungsbedarf habe, dann rufe ich, und da gibt es eben deutschlandweit ja 2 Nummern, die 112, das ist die Notfallnummer, wenn es um lebensbedrohliche Zustände geht, an, oder eben die 116, 117, das ist die Nummer, die über die KV organisiert wird, wo jetzt Beratungsanlässe versorgt werden, die jetzt nicht akut lebensbedrohlich sind. Und das Ziel dieser integrierten Leitstellen ist, dass man diese beiden Nummern praktisch vereint, dass letztendlich in der Leitstelle geguckt wird, im Gespräch mit dem Patienten, ist er jetzt was für akut lebensbedrohlich für die stationäre Schiene oder ist er was für den ärztlichen Bereitschaftsdienst.
Und dann wird er möglicherweise auch weitergeleitet an die telemedizinische Betreuung, nicht?
Genau, also das soll damit ausgebaut werden, dass praktisch in dieser Leitstelle sitzen ja speziell geschulte Mitarbeiter und Mitarbeiter. Und wenn die haben ja zusätzlich dann auch Algorithmen, wo die auch Entscheidungen treffen können nach der Abfrage des Patienten. Aber wenn es da unklar ist, dann kann man eben da auch einen Arzt mit einschalten. So sind die Pläne, der dann per Videosprechstunde nochmal genauer mit dem Patienten in Kontakt treten kann und dann nochmal klären kann, in welche Ebenen er soll.
Mhm. Kurze Werbung.
Mit ärztezeitung.de sind Sie immer und überall aktuell informiert. Haben Sie schon unseren Newsletter abonniert? Das Telegramm am Abend gibt einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten des Tages aus den Themenbereichen Gesundheitspolitik, Medizin sowie Praxis- und Klinikalltag. Der Newsletter am Morgen liefert Ihnen Analysen, Hintergründe und interessante medizinische Studien, ganz zugeschnitten auf Ihre individuellen Interessen. Schauen Sie bei uns vorbei. www.ärztezeitung.de.
Gut, das sind die ILS. Jetzt kommen wir zu den INZ.
Genau, die INZs, also die integrierten Notfallzentren, sind eigentlich das, was wir in Bayern haben, also eine Bereitschaftspraxis am Krankenhaus. Wir haben eben den stationären Sektor, der über die Krankenhäuser organisiert wird, und den ambulanten Sektor, der über die KV organisiert wird. Und diese zwei Sektoren sollen eben in einem integrierten Notfallzentrum, das ist nichts anderes als eine Bereitschaftspraxis am Krankenhaus, organisiert werden. Und da kommen wir dann auch schon zu den Problemen und den Punkten, wo wir massiv dagegen schießen.
Also da ist ja einmal dieser gemeinsame Tresen, da ist ja immer von die Rede, nicht? Dass der Patient irgendwo an einen Tresen kommt und dann wird er entweder in die eine Richtung, Richtung KV-Bereitschaftspraxis, oder eben ins Krankenhaus, in die Ambulanz erstmal geschickt. Oder kann man sich das so vorstellen, oder?
Ja, das ist genauso in diesem Papier auch beschrieben, wo eben der Knackpunkt ein bisschen ist. Also Krankenhaus und KV müssen sich einigen, wer praktisch die Hoheit über diesen Tresen hat, bedeutet, wer die Steuerung der Patienten vornimmt. Ja. Und wenn sie sich nicht einig werden, dann sind es automatisch die Kliniken. Und genau diese Situation kennen wir aus Bayern. Wenn die Kliniken die Hoheit über die Steuerung haben, dann ist es so, wie es gelebt in München in eigenen Standorten ist. Die Bereitschaftspraxis ist im letzten Eck, im dunklen Gang. Ach, und der Tresen nimmt praktisch alles, was das Krankenhaus verarbeiten kann. Und die letzten Fälle, die die Klinik nicht braucht, um Betten zu füllen und so weiter, werden dann an den Bereitschaftsarzt abgegeben. Das heißt, wir haben da so niedrige Fallzahlen, die vollkommen am Bedarf vorbei sind. Und so kann es nicht sein. Also es kann nicht sein, dass die Kliniken selber dann ihren Bedarf steuern über den Tresen, sondern es muss auch da gelten, dieser Grundsatz ambulant vor stationär. Das heißt, wir, die Hausärzte und Hausärzte, steuern die Patienten im Sinne von, wir entscheiden, wer jetzt so krank ist, dass er stationär gehen muss, oder wer eben in unserem ambulanten Sektor behandelt werden kann. Mhm.
Ja, das ist ja spannend. Der Streit ist noch nicht entschieden, ne? Also die Universitätskliniker haben sich sofort gemeldet und haben gesagt, ja, so soll es sein, dass die Kliniken da, wenn man sich nicht einigt, dann bestimmen können, weil die sich am besten auskennen. Aber so wie Sie es da beschreiben, da mit der Notfallpraxis im letzten Eck, das klingt ja nicht sehr ermutigend. Was glauben Sie denn, wie viele INZ braucht man in Deutschland insgesamt nach Ihrer Schätzung? Ich hatte jetzt mal gelesen, dass wir schon bei 600 Bereitschaftspraxen an Krankenhäusern sind. Ist das schon genug?
Ja, also das muss man natürlich auch wieder im Kontext der Umgestalten des kompletten stationären Sektors jetzt ein bisschen sehen. Da ist ja die Politik auch massiv dran. Eben, also die Grundannahme ist ja, dass es zu viele Krankenhäuser gibt, die unrentabel sind, und die Politik möchte ja diese aus ihrer Sicht überflüssigen Krankenhäuser dann in so eine Art Ambulatorien umbauen, und da könnte man dann auch zusätzlich natürlich ein integriertes Notfallzentrum mit andocken. Aber die genauen Zahlen, ich glaube, so weit sind wir auch noch nicht. Dieses Papier der Regierungskommission ist ja jetzt erstmal nur ein Vorschlag. Auch da sitzt kein einziger ambulanter Tätig-Kollegen oder Kollegen mit am Tisch. Also muss man mal sich überlegen, das ist so eine Schnittstelle zwischen ambulant und stationär, und da ist der ambulante Sektor vollkommen ausgeblendet. Das ist ja allein schon ein Skandal. Also daher kommt es auch zu diesen fachlichen Fehleinschätzungen und handwerklichen Fehlern, die da in diesem Papier drin sind. Also die genaue Zahl, wie viel INZs man braucht, kann ich Ihnen jetzt so ad hoc nicht sagen.
Ja, ist schon erstaunlich, nicht? Dass man da so ganz und gar auf die Expertise des ambulanten Sektors da verzichtet in der Vorbereitung. Das erschließt sich einem überhaupt nicht, oder?
Ja, es ist auch in diesem Papier sehr schon wieder darauf verwiesen, der Regierungskommission wäre schon klar, dass auch im ambulanten Bereich Akut- und Notfallversorgung vorkommt, aber sie wird ausgeblendet. Müssen Sie sich mal vorstellen. Also die Realität sieht ja aus, dass die Hausärzte und Hausärzte 80% der Beratungsanlässe, und da gehören die akute Notversorgung dazu, ja bis zuletzt selber löst und gar nicht weiter in irgendwelche Schienen schiebt. Und dieser Sektor wird komplett ausgeblendet, ist schon wirklich ein Skandal. Auch da könnte man einfach auf die Expertise in Bayern zurückgreifen. In Bayern haben wir es ja so gelöst, dass pro Landkreis praktisch an einer Klinik eine Bereitschaftspraxis angedockt ist, sodass es bayernweit symmetrisch verteilt ist.
Mhm. Sie haben nun unter anderem kritisiert, dass die Neuorganisation des Notfalldienstes für Hausärztinnen und Hausärzte in Bayern Nachteile bringen würde. Nun haben wir festgestellt, es kommt ein bisschen darauf an, wie es ausgestaltet wird. Also für sich gesehen sind INZ jetzt ja keine schlechten Einrichtungen, haben Sie ja auch in Bayern da schon Erfahrungen eben gesammelt, haben Sie ja gerade beschrieben. Wo ist das Hauptproblem, was Ihre Kritik hervorgerufen hat?
Also gibt es nicht nur eins, aber wir noch mal so ein bisschen versuchen, das ein bisschen aufzudröseln. Ja. Also muss ich vorstellen, dass die Politik sich Gedanken gemacht hat, dass man auch diesen Sitzdienst 24/7 anbietet. Bedeutet, dass Hausärztinnen und Hausärzte neben ihrer Praxistätigkeit, die sie ja normal haben, auch noch zusätzlich praktisch den ganzen Tag, 7 Tage in der Woche, auch noch so einen Sitzdienst in so einem integrierten Notfallzentrum aufrechterhalten sollen. Und das unter der Thematik, dass wir ja gerade ganz viel über Ressourcen diskutieren. Also wir haben einen zunehmenden Mangel an Hausärzten und Hausärzten, wir haben einen zunehmenden Mangel auch an gut ausgebildeten Fachpersonal, MFAs. Da soll jetzt eine Struktur geschaffen werden, die da direkt auch noch in Konkurrenz tritt. Also die Arbeit kann einfach nicht geleistet werden. Und der zweite große Punkt ist, in Bayern haben wir es ja so, dass der Bereitschaftsdienst von allen Ärzten geleistet wird, also sowohl den ganzen niedergelassenen Haus- und Fachärzten, auch den Psychotherapeuten, das heißt sämtliche an der kassenärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte leisten diesen Dienst. In dem Papier von der Regierung sind nur noch die Hausärzte und Hausärzte genannt, plus noch 3 Fachgruppen, Internisten, Chirurgen und Anästhesisten. Und alle anderen sind rausgenommen. Bedeutet also, uns bleibt, in Bayern würde das die Bereitschaftsdienstordnung komplett zurückdrehen. Wir würden in 400 davor wieder zurückfallen, wo wir 780 Stunden Dienste geschoben haben. Das kann es nicht sein. Also das ist unglaublich, wie man denkt, dass man mit so einer Struktur irgendeine Versorgung aufrechterhalten kann. Und ein Punkt dazu möchte ich noch sagen, dieses ganze Papier ist aufgebaut in dem Kontext, dass der Patient immer noch praktisch frei jede Ebene in Anspruch nehmen kann. Also man muss endlich mal wegkommen, dass auch Patienten mit niedrigen Beratungsanlässen, also niedrig dringenden Beratungsanlässen, einfach in Notaufnahmen rennen können und da voll versorgt werden. Also die Steuerung muss daher. Das kann nicht sein, dass die Patienten entscheiden, wo sie hinkommen, sondern und da sind eben diese integrierten Leitstellen tatsächlich sinnvoll, dass man im Vorfeld schaut, wo muss denn der Patient wirklich versorgt werden.
Also dass man eigentlich gar nicht mal unbedingt, vor allen Dingen während der Öffnungszeiten der Praxen, nicht unbedingt einfach so in so eine Notfallambulanz reingehen darf? Das kann man ja nicht verhindern, oder?
Mehr darf, es geht nicht um dürfen, also nicht verbieten, aber um steuern. Also das alles, was telefonisch Kontakt aufnimmt, kann man eben schon mal steuern.
Ja, genau.
Und aber auch die Patienten, die jetzt einfach so reinrennen. Also ich habe selber 2,5 Jahre in einer größten europäischen Notaufnahme gearbeitet, was man da für Beratungsanlässe hat, weil es nachts einmal kurzes Zicken angefangen hat und am nächsten Tag muss man ja arbeiten und möchte deswegen nicht zum Hausarzt gehen. Also das sind Beratungsanlässe, wo man sagt, da muss ich jetzt keine Notaufnahme eines Krankenhauses in Anspruch nehmen. Insofern, da ist es ganz wichtig, dass man eine Steuerung hinbekommt.
Mhm. Also das ist schon ein bisschen die wundersame Arztvermehrung, die da stattfinden soll, hat man manchmal das Gefühl, nicht? Also der Anspruch, der da an die ambulante Versorgung erhoben wird, dass in den INZ dann eben ja praktisch ja mindestens alltags von 14 Uhr, Sie sagen, ursprünglich geplant war sogar rund um die Uhr die Sitzdienste, dass man da ja den Patienten die Möglichkeit gibt, ärztliche Versorgung in Anspruch zu nehmen, wenn sie das denn wollen. Und gleichzeitig machen diese Bereitschaftsdienstpraxen dann den etablierten Hausarztpraxen ja direkt Konkurrenz, oder? Also das, wer denkt sich sowas aus und warum?
Also Konkurrenz würde ich es gar nicht mehr nennen, weil wir sehen, dass die Praxen alle am Anschlag mit Patienten sind. Also da hätte ich weniger sagen. Nein, der Thema ist einfach wieder diese Missachtung der ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte. Das ist eigentlich das, was in der Politik im Augenblick so durchschlägt. Man macht sich viele Gedanken über den stationären Sektor, aber die Tätigkeit, die Hausärzte und Hausärzte, auch die anderen niedergelassenen Fachärzte tun, die wird vollkommen ignoriert. Sie wird sogar noch ad absurdum, ihnen werden noch Aufgaben zugeschustert, die sie dann auch noch selber bezahlen sollen. Also in dem Papier ist ja die Finanzierung des Stadtnebensektors übernimmt der Staat, aber die Finanzierung des, was der KV-Anteil ist, sollen die KVen selber übernehmen. Bedeutet, es sind ja dann auch wieder Arztgelder, die dafür hergenommen werden. Also das ist schon echt ein starkes Papier, muss man sagen.
Und dann, wenn wir jetzt nochmal um die Organisation kurz kreisen wollen, hat man ja noch diesen telemedizinischen Hintergrunddienst. Und also wir hatten jetzt neulich in unserer Glaskuppel, das ist ja ein Format in der neuen Ärztezeitung, die wir haben, da hatten wir geschrieben, Ärzte 24/7, wer hat's erfunden? Wie würde denn so ein telemedizinischer Hintergrunddienst überhaupt organisiert werden? Kann man das neben der Praxis machen? Geht ja nicht, oder?
Nee, das kannst du in der Regel nicht neben der Praxis machen. Also auch da ist ja Bayern ein Vorbild. Wir haben ein System der sogenannten Poolärzte. Also an diesem Dienst, so wie es ja auch bei uns am Bereitschaftsdienst ist, können Poolärzte teilnehmen. Bedeutet, das sind Ärzte, die zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten oder die an der Versorgung nicht mehr teilnehmen, weil sie halt zum Beispiel berentet sind und so weiter. Also ein großer Pool an Ärzten, die weiter arbeiten möchte, die aber jetzt an der stationären, an der ambulanten Versorgung jetzt regelhaft nicht teilnimmt. Das ist einfach eine zweite Säule neben den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die diese Dienste bestücken. Und damit schaffst du es eben, die Belastung für die tagtäglich beschäftigten Ärztinnen in der Praxis, die Belastung eben so klein zu halten, dass das machbar ist. Weil auch da sprechen wir wieder von dem Thema Attraktivität. Also warum findet man denn oder kriegt man Nachwuchsprobleme in strukturschwachen Regionen und so weiter, wenn die dann wissen, dass sie neben der Praxis dann auch noch wochenlang noch Bereitschaftsdienst in der Nacht haben und so weiter. Also das sind Systeme, da wollen wir nie wieder zurück, weil das macht die junge Generation auch einfach nicht mehr mit.
Ja, früher war es ja eigentlich so, dass niedergelassene Ärzte tatsächlich hunderte Stunden Bereitschaftsdienste im Jahr geschoben haben. Das haben Sie ja eben auch erwähnt. Und das wurde dann immer mehr zum Argument gegen die Niederlassung. Heute können Sie ja sich im Prinzip als Vertragsarzt oder Ärztin auch beim Bereitschaftsdienst vertreten lassen. Auch das haben Sie ja über die Poolärzte. Ein Argument für die Niederlassung ist ja mittlerweile sogar umgekehrt, dass dann eben nicht mehr Dienste anfallen, wie sie im Krankenhaus üblich sind. Und darauf haben eben viele keine Lust. Wird das Rad jetzt zurückgedreht? Will das Krankenhaus sich da noch mehr Konkurrenz vom oder noch mehr Ärzte dann in der Klinik halten? Oder was steckt dahinter? Also das ist ja schon ein bisschen schräg.
Ja, also manchmal verstehen wir es wirklich nicht. Also diese Reduzierung der Dienststunden ist ja wirklich ein Argument. Und das merken wir auch in sämtlichen Evaluationen und Befragungen der jungen Ärztinnen und Ärzte, dass sie das nicht zurückgedreht haben wollen. Ja. Finanziell kann man ja Dienste tun, wenn man möchte. Das heißt, man kann sich an dem System beteiligen. Ja. Aber wenn man sagt, das Geld ist mir nicht so wichtig, sondern auch diese Work-Life-Balance ist mir wichtig, dann kann man sich da rausnehmen. Insofern für den ambulanten Bereich wollen wir da auf keinen Fall, dass da irgendwas zurückgedreht wird.
Also Ihre Kritik bezieht sich jetzt einmal darauf, dass eben die Leistung der Bereitschaftsdienstpraxen aus dem Honorar der Vertragsärzte bezahlt werden soll und eben vor allen Dingen auch auf die Belastung der aktiven Kolleginnen und Kollegen, die eben dann viel mehr Dienste schieben müssen, wenn denn diese Vorschläge Realität werden. Nun kann man leicht kritisieren. Welche Vorschläge hätte denn Ihr Verband für die Reform der Notfallversorgung? Wie könnte man sich eine sektorverbindende Notfallversorgung vorstellen, die Patienten automatisch an die richtige Stelle lenkt, die aber nicht zur Überforderung beteiligter Ärztinnen und Ärzte führt? Vielleicht können Sie das nochmal kurz skizzieren. Es ist ja nicht alles schlecht, was da in den Notfallreformplänen angedacht worden ist, aber eben nicht zu Ende gedacht.
Genau, also da müsste die Regierungskommission einfach nochmal zum Hörer greifen und mit Bayern telefonieren, weil ich sage mir, die guten Punkte, die in dem Papier drin sind, ja eigentlich schon längst fast vollständig umgesetzt haben. Also Thema Steuerung, eine bessere Vernetzung von der 112 und der F6, F7, da ist die KV dran, dass man diese zwei Leitstellen rhythmisiert und dass die voneinander wissen und praktisch die Behandlungsfälle in einer Akte erscheinen. An dem Thema telemedizinische Beratung, das wird bei der KV oder wurde schon aufgebaut. Das ist gerade in der Testphase. Bedeutet, dass Ärzte da in der integrierten Leitstelle auch zusätzlich Kontakt über Videosprechstunde mit Patienten aufnehmen können. Das gibt es eben dort auch schon. Wir haben schon die Standorte, wo Bereitschaftspraxen an den Krankenhäusern sind, in sämtlichen Regierungsbezirken und kleineren Bereichen, so dass wir flächendeckend da schon praktisch integrierte Notfallzentrum haben. Bedeutet, wir haben schon ganz viel von den sinnvollen Mechanismen etabliert in Bayern durch unsere große Bereitschaftsdienstreform. Und wir brauchen jetzt eben nicht diese anderen Sachen, dass jetzt plötzlich Facharztgruppen wieder herausgenommen werden, dass die Hausärzte diese Dienste plötzlich wieder schieben sollen. Wir brauchen nicht, dass diese ganzen Strukturen deutschlandweit von den KVM getragen werden, sondern da muss natürlich dann auch eine Bezuschussung vom Bund kommen. Wir brauchen nicht, und das haben wir noch gar nicht angesprochen, in dem Papier ist auch ganz klar von Substitution medizinischer Leistung geredet, also dass bei der Kommission auch schon klar ist, dieses Papier, was sie machen, dass das viel Ressourcen kostet und dass die Ressourcen gar nicht da sind. Und dann gehen sie den Weg, dass sie sagen, okay, da muss man halt im Krankenhaus Pflegepersonal weiter befähigen über zum Beispiel Bachelorstudiengänge, dass die dann plötzlich substitutiv arbeiten können und medizinische Leistung übernehmen. Das kann es jetzt nicht sein, dass man immer den ambulanten Sektor ignoriert und dann meint, wenn der Mangel zu groß wird, dann geht man auf andere Substitutionsberufe und ersetzt dann die ärztliche Leistung. Nein, das kann es nicht sein, sondern genau das Gegenteil. Man hat eine bestehende Struktur an Niedergelassenen, die super funktioniert und die auch bereit ist, wirklich Leistung zu erbringen. Das hat die Pandemie gezeigt. Was haben wir nicht? Die Krankenhäuser geschützt vor Überlastungen etc. Und diese Struktur muss man investieren und nicht jetzt Parallelstrukturen aufbauen und meinen, dass dann die Versorgung besser wird.
Okay, Herr Dr. Ritter, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Wollen wir hoffen, dass die Argumente der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte noch gehört werden, bevor die Pläne gesetzt werden. Das ist ja noch eine Menge Zeit, die da wahrscheinlich einiges Wasser, was die Isar herunterfließen wird und vielleicht auch die Spree. Alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank. Wir werden es natürlich eng politisch begleiten. Und ja, danke für das Gespräch und einen schönen Tag.
Wir bleiben auch natürlich am Ball und wir danken auch den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.